Ich bin mal wieder in die Schweiz gereist, diesmal zu einem ganz besonderen Gast. Martin Suter ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller. Seine Bücher erreichen Millionen Auflagen und wurden bisher in 34 Sprachen übersetzt, sowie mit Starbesetzung im Fernsehen gezeigt. Zuletzt lief in der ARD eine Verfilmung seiner Almenreihe mit Heino Ferch in der Hauptrolle. Neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller ist Martin Suter seit Anfang des Jahres auch Internetunternehmer und er hat ein digitales Geschäftsmodell rund um seine Autorentätigkeit entwickelt. Viel Vergnügen mit Martin Suter bei den Freitagsspitzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen. Wir sind wieder in der Schweiz, diesmal in Zürich, und ich freue mich auf ein ganz besonderes Gespräch mit einem der erfolgreichsten Schriftsteller im deutschsprachigen Raum. Guten Morgen, Martin Suter.
Ja, guten Morgen, willkommen bei uns.
An dieser Stelle noch der Hinweis an alle, die uns zuhören. Wir sitzen bei Martin Suter in der Küche und wenn ihr das ein oder andere Geräusch hört, dann sind das entweder die Tassen mit wunderbar schmeckendem Pfefferminztee, den Martin Suter jetzt gerade für uns gekocht hat, oder aber der Hund, der hier auch noch durch die Küche spaziert, gibt Geräusche von sich. Und ja, der Rasenmäher, der zieht natürlich auch noch seine Bahn, wenn man hier aus dem Fenster schaut. Sollte es tatsächlich noch jemanden geben, der Sie nicht kennt, was ich mir kaum vorstellen kann. Sie sind Bestseller-Autor, Ihre Bücher erreichen Millionenauflage, Übersetzung der Bücher in 34 Sprachen, habe ich, glaube ich, gelesen, Drehbücher für Film und Fernsehen, Theaterstücke, Kolumnist, erfolgreicher Werbetexter und ja, besonders spannend, seit Anfang des Jahres sind Sie Internetunternehmer und über all das werden wir heute sprechen, aber natürlich kann man nicht mit Martin Suter sprechen, ohne zumindest noch ein paar Fragen zu seiner Tätigkeit als Schriftsteller zu stellen. Im September erscheint ein neuer Band der Krimi-Reihe Almen, diesmal Almen und der Koi. Dürfen Sie schon verraten, um was es geht?
Ja, ich kann schon ein bisschen was verraten. Es ist, glaube ich, mein sechster Almen. Almen und der Koi. Der Koi ist ein Zierfisch und zwar ein sehr exklusiver. Das sind japanische Karpfen. Und da gibt es inzwischen Fische, die auf Versteigerungen bis über $1 Million erzielen. Die Geschichte Almen und der Koi spielt auf Ibiza. Dort gibt es viele Koi-Halter. In ihren Hightech-Teichen, die Kois halten. Und Almen wird da anonym nach Ibiza geflogen. Und der Kunstgegenstand, den er finden muss, diesmal ist eben ein Koi. Ein Koi namens Boy heißt er. Und ist eben einer dieser wirklich spitzen Kois.
Und der Koi verschwindet?
Ein alter, reicher Musikproduzent hat seiner jungen Freundin den zum Geburtstag ersteigert und der verschwindet. Okay. Und der Almen macht sich auf die Suche, muss den Carlos, seinen Diener und Partner, einfliegen lassen und die machen sich gemeinsam auf die Suche. Eine Ibiza, das ich beschreibe, ist nicht so nur die fröhliche Partyinsel, ist auch ein bisschen Unheimliches. Geschehen dort Dinge, die man lieber nicht haben will im Urlaub. Es wirft auch einen Blick ein bisschen auf die Szene, auf die Party- und Drogenszene und so. Ich habe sehr viel Spaß gehabt beim Schreiben dieses Romans.
Almen und der Koi wird am 25. September erscheinen. Man kann es aber jetzt schon vorbestellen, entweder online oder aber natürlich über die gute alte Buchhandlung. Spontane Frage, prüfen Sie regelmäßig, wie der Stand der Vorbestellungen ist?
Also ich werfe schon einen Blick. Also bei Amazon gibt es ja dann so eine Rangfolge. Und dann, die ist schon ziemlich... Ein ziemlich guter Indikator, wenn es darum geht, zu sehen, wie kommt das Buch an. Und dann Aber ne, ich mache das nicht fanatisch.
Johann Friedrich von Alm, so ist der Name der Romanfigur, ist, ja, ich würde es mal so beschreiben, ein überaus charmanter Hochstapler und Kunstermittler mit Hang zum, ja, nennen wir es mal, distinguierten Luxus. Allerdings ist er fast immer pleite. Also, wie ist diese Figur entstanden? Haben Sie Almen selbst entwickelt oder ist er ja, das Produkt von, nennen wir es mal, modernen digitalen Möglichkeiten, also beispielsweise, indem man sehr genau misst und in Erfahrung bringt, was die Leser und Leserinnen mögen, welche Stoffe sie bevorzugen?
Nein, das mache ich überhaupt nicht, nein. Ich glaube, vielleicht macht man das heutzutage in der Werbung. Als ich noch Werbung machte vor vielen Jahren, hat man diese ganzen Marketingstudien-Sachen auch in der Agentur, in der ich war, praktisch nicht gemacht. Also das ist vielleicht jetzt entstanden. Meine Romane sind immer eigentlich Hommage an gewisse literarische Formen. So habe ich meinen Abenteuerroman geschrieben. So habe ich meine Zeitmaschinenroman geschrieben, einfach immer auf meine Art. Den Schauerroman habe ich auch, vor dem habe ich mich auch verneigt. Und ich wollte auch die Serie einmal schreiben. Ich habe immer meine Kollegen beneidet, die Serienfiguren hatten. Der Vorteil einer Serie ist, dass man nicht jedes Mal eine Exposition machen muss. Also man hat seine Figuren, man hat normalerweise eine treue Leserschaft, die kennen die Figuren ein bisschen, man muss die nicht jedes Mal groß einführen, die erwachen immer mehr zum Leben mit jeder Folge, man weiß ungefähr, wie die reagieren würden und so. Deswegen wollte ich mal mich vor dem Serienkrimi verneigen. Und man kann keine Hommage an den Serienkrimi machen mit nur einem Band. Das müssen dann schon ein paar sein. Deswegen ist das eine Folge geworden. Und natürlich wusste ich, wenn ich jetzt so eine Serie anfange, dann muss ich mich mit dieser Hauptfigur lange rumschlagen. Ich verbringe viel Zeit mit dieser Figur. Suchte also jemanden, den ich mag, und habe mir dann überlegt, ja, jetzt von meinen bisherigen Romanfiguren, mit welchem würdest du es am längsten aushalten? Und bin dann auf den Adrian Weinfeld aus dem letzten Weinfeld gestoßen. Ich konnte natürlich nicht den Adrian Weinfeld wieder aufleben lassen als Kunstdetektiv, aber der Adrian Weinfeld, der war ein Herkömmling von einer großbürgerlichen Familie, vermögend, Kunstexperte in einem Auktionshaus. Und da dachte ich, versuch's doch mal mit einem Möchtegern Weinfeld. Einer, der das eben ein Hochstapler ist. Der Almen ist ein Bauernsohn. Von Almen ist ein sehr schweizerischer, bäuerischer Name. Das von bezeichnet eigentlich nur die geografische Herkunft von Almen, die kommen von den Alpen. Und der Almen hat dann dieses von weggelassen und damit ihm eine Bedeutung gegeben, eine vornehme republikanische Geste. Lassen Sie das von nur weg, das eigentlich überhaupt keine adlige Bedeutung hat. Er hieß auch Hans Fritz und hat seine Vornamen dann auf Johann Friedrich umändern lassen. Und sein Vater war sehr vermögender Bauer geworden durch Landverkäufe, Landspekulationen, Umzonungen von Landwirtschaftsland auf Bauland. Und der ist früh gestorben und hat ihm das ganze Vermögen hinterlassen. Und der von Almen hat das durchgebracht in kurzer Zeit. Mir ist die Figur sympathisch, er hat eine gewisse Eleganz, er hat oder eine sogar große Eleganz und er ist eben ja ein Hochstapler. Hochstapler sind in der Literatur immer interessante Figuren.
Das stimmt allerdings. Hochstapler gibt es ja zuhauf. Ich persönlich mag Almen sehr und er erinnert mich immer an eine Mischung von Thomas Manns Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull oder der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith.
Zwei wunderbare Figuren.
Mehr als wunderbare Figuren. Jetzt entführt Almen seine Leser in seine Welt. Man vergisst beim Lesen alles drumherum. Nutzt man diese Stimmung beim Lesen bewusst? Also nutzen Sie oder vielleicht sogar der Verlag diese Stimmung des Lesers bewusst? Weil bei den Almen-Romanen fallen mir erste Hinweise auf, ich nenne das mal Cross-Marketing auf. Es wird beispielsweise erwähnt, welche Bücher Almen gerade liest, die natürlich auch im Diogenes-Verlag erscheinen. Diogenes ist ihr Hausverlag und ich finde, das ist sehr clever und gut gemacht. Und wenn ich von mir ausgehe, dann schaue ich sofort nach, um welches Buch es sich handelt. Und in der Regel oder sehr, sehr oft kaufe ich es dann auch. Ist das Zufall oder genau so konzipiert und gewollt?
Es ist nicht so konzipiert. Almen ist ein Allesleser. Der liest einfach, was ihm in die Hände kommt, liest er. Und oft liest er halt Bücher, die ich selber auch gerne mag. Deswegen, ich glaube, auch Somerset Maugham kommt mal vor. Und der Zufall, es ist eben kein Zufall, dass das oft Diogenes-Bücher sind, weil Diogenes und ich haben einen sehr ähnlichen Buchgeschmack. Das heißt, alle Bücher, die ich mag, haben eine große Chance, dass sie bei Diogenes erschienen sind. Neuen Almen, im Almen und der Koi, liest Almen aber ein Buch von Benjamin Stuckrad, von Stuckrad Barre,
okay,
der nicht Diogenes, leider kein Diogenes-Autor ist, aber ein Autor, den ich sehr, sehr mag. Ich werde auch in einer Webseite mit ihm einige Gespräche führen und hoffe, dass ich die im Sommer dann rolloutern kann.
Oha! Also Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Bache, das klingt sehr spannend. Was konkret planen Sie da?
Ja, wir treffen uns in Heiligendamm. Das ist ein gemeinsamer Ferienort und werden dort ein bisschen blödeln miteinander.
Bleiben wir noch mal kurz bei Almen. In einem seiner ersten Bände hat Almen zusammen mit seinem Diener Carlos eine Firma gegründet. Ich glaube, die hieß Almen International Inquiries. Und rund um diese Firma gab es auch eine reale Website mit Infos zum Buch. Und allerdings ist diese Website so in dieser ursprünglichen Form, wie ich sie mal getroffen habe, nicht mehr verfügbar. Warum? Also würde es nicht Sinn machen, gerade bei einer solchen Figur wie Almen, diese ins Digitale zu verlängern, also eine Art digitalen Kosmos darum zu entwickeln und zu halten?
Also es ist in Ihrer Erzählung viel weiterentwickelt, als ich wusste. Ich mache das oft, wenn ich ein Buch schreibe, einen Namen oder eine Firma habe, dann kaufe ich die Rechte und mach einfach eine URL. Ich glaube, vielleicht habe ich die verlinkt mit Diogenes, oder? Wenn man Almen International Inquiries anklickte oder?
Man landet, als Ergänzung, man landet also noch auf der ursprünglichen Startseite, aber danach ist es nicht mehr almenspezifisch, sondern in französischer Sprache findet man Infos zu ihnen und den Büchern. Und Absender ist ein Christian ... Wir können das jetzt hier nicht laut nennen. Ich persönlich finde das aber weiterhin einen extrem spannenden Case, eine derart erfolgreiche Romanfigur ins Digitale weiterzuentwickeln. Also, dass es so eine Art Almenkosmos gibt. Gab es diese Überlegungen bei Ihnen noch nie?
Es ist halt viel, viel Arbeit, aber ich muss wirklich da mal reinschauen. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Christian. Vielleicht hat jemand diese Website gekapert und macht was draus. Ich schaue sofort nach unserem Gespräch mal da rein. Nein, eigentlich habe ich nur den Namen gekauft und dann sollte, anstatt dass ein Platzhalter kommt, wenn man das anklickt, nehme ich an, habe ich es verlinkt mit dem Diogenes Verlag. Aber dass dann da was kommt, das wusste ich gar nicht.
Vielleicht ist das aber auch nur die Wunschidee eines Kommunikators oder Marketingfachmanns mit ausgesprochener digitaler Affinität. Aber vielleicht ja doch irgendwann ein Case für Sie.
Ja, also ich finde schon. Ich habe eigentlich die Absicht, auf meiner Website ein bisschen mehr in die Almenwelt zu gehen. Und ich habe auch jetzt ein Zusammenschnitt aus Gesprächen mit Heino Ferch gemacht. Wir haben aber etwa 90 Minuten miteinander geredet und natürlich meistens über Almen, und ich habe im Sinn da kleine Ausschnitte in der Almenwelt. Ich nehme an, es gibt dann auf der Website eine Kategorie Almen, und da liest man dann alles über Almen und kann auch die Almen-Trailers anschauen und Gespräche eben mit Heino Ferch, den Hauptdarsteller von Almen, führen. Das war eigentlich die Absicht.
Damit schlagen wir auch gleich den Bogen. Ich habe es anfangs erwähnt, seit Anfang dieses Jahres sind Sie als Internetunternehmer aktiv. Auf Ihre Website martin-suter.com können die Fans unveröffentlichte Kolumnen, nicht veröffentlichte Romane, Werbetexte, ein Videointerview mit Heino Ferch anschauen, der, wie schon erwähnt, in der ARD-Verfilmung der Almen-Romane die Hauptrolle spielt. Aber es gibt auch Kolumnen aus der Kategorie Business Class etc. Und unveröffentlichtes Material.
Ich schreibe wieder, also Business Class habe ich 15 Jahre geschrieben, das war eine sehr erfolgreiche Kolumne. Zuerst in der Weltwoche, als man die noch lesen konnte, und dann im Tagesanzeiger-Magazin. Und das habe ich dann aufgehört vor 12 Jahren. Und Gary Weibel war im Folio, das ist die Monatsbeilage von der NZZ. Dort, das habe ich 5 Jahre geschrieben. Gary Weibel, unter dem Titel Richtig Leben mit Gary Weibel. Gary Weibel ist so eine Szenefigur, der immer in sein will und es nie schafft. Das habe ich vor, ja, vielleicht ist das schon 15 Jahre her, dass ich das aufgehört habe. Und die Bücher mit diesen gesammelten Kolumnen waren sehr erfolgreich. Vor allem die Business Class hat riesige Auflagen. Und ich habe gedacht, ja, das wäre doch etwas, ich könnte wieder diese Kolumnen schreiben, und habe das wieder angefangen. Also ich schreibe auf der Website martin-suter.com zweimal die Woche eine neue Business Class Kolumne und zweimal im Monat, also jede zweite Woche, und einmal im Monat einen Gary Weibel, und macht mir wieder Spaß, und ich bin natürlich dabei, jetzt wieder mein Stammpublikum aufzubauen. Viele Leute, die so um die 30 sind, kennen das gar nicht mehr, weil da waren sie 15, haben noch andere Sachen geschaut. Aber es macht mir Spaß.
Wie kam es zu der Idee? Wie kam es zu der Idee mit der Website? Also wollten Sie unabhängiger vom Verlag werden, neue Einnahmen generieren oder ganz einfach was ausprobieren? Weil das ist ja Paid Content, den Sie da anbieten. Das Ganze kostet 5 € im Monat oder 50 € im Jahr. Also auch clever gemacht und an den bestehenden digitalen Abo-Modellen angepasst. Wenn man gleich das Jahresabo macht, wird es billiger.
Ja, hat man 2 Monate geschenkt.
Genau.
Ja.
Was war also die Grundidee dahinter?
Die Grundidee war, also Unabhängigkeit von meinem Verlag suche ich überhaupt nicht. Ich bin sehr glücklich mit meinem Verlag. Und dieser Verlag hat mich groß gemacht. Da wäre ich ja blöd, wenn ich mich jetzt unabhängig von ihm machen würde, dass das gesagt ist. Aber ich merke schon, meine Bücher sind immer noch sehr erfolgreich. Aber das geht nicht nur mir so, das geht der ganzen Branche so, allen meinen Kollegen und Kollegen geht das so, dass wenn man einen erfolgreichen Roman hat, ist das in verkauften Büchern viel weniger als noch vor, ich sage jetzt mal, 5 oder 10 Jahren. Und ich habe mir dann überlegt, ja, lesen die Leute wirklich weniger? Und habe gedacht, nein, die Leute lesen eigentlich eher mehr als früher. Nur lesen sie anders und andere Sachen. Wenn ich im öffentlichen Verkehr bin, in den Zügen, in den Trams, in den Flugzeugen, da lesen alle Leute und die lesen halt dann auf ihren Tablets oder Laptops oder Handys. Und ich dachte ja, ich möchte auch auf diesen Bildschirmen gelesen werden. Und ich glaube nicht, dass die E-Books, außer so in Urlaubssituationen oder so, wenn man nicht wie Somerset Maugham mit einem Büchersack reisen will, dann ist das natürlich schon eine sehr praktische Sache, mit einem Kindle zu reisen oder mit einem anderen E-Book. Aber ich sehe es ja an mir selber, ich lese kurze Sachen, ich lese mehr Zeitungen, als ich je gelesen habe. Ich lese jetzt die New York Times und die Washington Post. Man ist so abgelenkt von den elektronischen Informations- und Unterhaltungsmitteln, dass man nicht mehr dazu kommt, sehr viele Bücher zu lesen. Natürlich, man liest immer noch gerne ein Buch, ein gedrucktes. Aber nach meinem Vorstellung wird sich der Buchmarkt, die gedruckten Bücher in eine andere Richtung fortbewegen. Ich glaube, das Haptische am Buch ist doch etwas sehr Wichtiges. Immer sagen mir Leute, ich habe halt doch gerne ein Buch in der Hand mit den Seiten, die man anfassen kann und dem Seitenbändel, der da dazwischen hängt oder so. Ich glaube, die Bücher sollten als Objekte noch viel wertvoller werden und ich glaube, und ich nehme auch an, die werden vielleicht auch teurer. Das wird etwas Besonderes werden und die Konkurrenz ist nicht das Elektronische, das ist dann einfach eine Art, andere Art zu lesen. Und mich hat einfach interessiert zu versuchen, ob ich es nicht fertig bringe, eine andere Art zu lesen und dadurch auch eine andere Art zu schreiben, einzuführen. Ich schreibe jetzt Kolumnen. Meine Website hat sogenannte Side Stories, das muss man ein bisschen entdecken. Aber wenn man eine Geschichte liest, dann ist etwas kursiv gedruckt, das kann man anklicken, dann öffnet sich eine Side Story. Da gibt es dann irgendwie ein Bild oder eine kleine Bemerkung oder ich schreibe vielleicht mal, ach, das hätte ich eigentlich anders geschrieben und dann habe ich mich so entschlossen, es so zu schreiben. Also etwas, was man mit gedruckten Büchern nicht machen kann. Oder man kann lesen und kann sagen, ah, jetzt höre ich mir an, wie der Autor das vorliest, dann kann man da klicken und dann lese ich das vor. Also auf die alten Tage hat es mich fasziniert, eine andere Art der Lektüre und auch der Literatur zu versuchen.
Aber das bedeutet im Umkehrschluss natürlich schon eine gewisse Art von Research. Also wenn Sie merken, wie viele Menschen lesen digital, dann überlegen Sie sich, wie Sie das auch erreichen können. Und ja, Sie schreiben dann also schon auch speziell für Mobile und kürzere Texte.
Ja, das ist schon nicht ein Medium zum lange Lesen. Ich finde das viel adäquater, wenn man halt auf den nächsten Zug wartet. Das muss man ja oft, wenn man Bahnreisender ist. Oder auch im Zug schnell eine Geschichte lesen. Man liest eine Business Class, dann kann man auch schauen, ah, finde ich noch lustig, die Kolumne. Dann kann man schauen, gibt es noch mehr solche? Dann gibt es ja immer so 6 oder 8 neue Business Class. Es muss was Kleines sein. Ich habe gesehen, der längste Text ist eine Georeportage, die ich vor vielen Jahren geschrieben habe über Cowboys. Das ist auch ein relativ langer Text mit so Side Stories. Dann kann man mal ein Foto schauen von etwas, von dem gerade die Rede ist. Wenn ich aber schaue in der Analyse dieser Google Analytics, dann sehe ich, dass die Leute das nicht oft lesen, diese langen Texte, oder sehr schnell abspringen. Das heißt für mich, ja, es ist etwas für Kurzfutter. Ich habe ja in meinem Leben schon früh als Werbetexter Kurzfutter geschrieben. Es war zwar, für Werbetexte waren sie immer relativ lang, aber und als Kolumnist habe ich auch Kurzfutter geschrieben, und da habe ich gedacht, ja, das kann ich ja weitermachen. Ich bin nicht mehr so stark gebunden. Früher, die Kolumnen musste ich ja auf die Zeile genau schreiben. Jetzt kann ich mal ein bisschen länger oder mal ein bisschen kürzer sein. Und es ist so ein Medium. Ich habe auch Werbetexte, die ich nach wie vor, Werbetexte von mir, die ich wirklich gut fand. Gibt es eine Rubrik? Ja, ich weiß nicht mehr. Werbung von Martin Suter, glaube ich, heißt es. Das sind Geschichten, die ich nach wie vor denke, doch, das möchte ich geschrieben haben.
Man sollte an dieser Stelle natürlich auch auf Ihr Twitter-Engagement hinweisen. Sie sind dort unter @martinsuter, kommt sehr aktiv und twittern teilweise mehrfach täglich. Spontan fällt mir ein, was sagt eigentlich Ihr Verlag zu Ihren Aktivitäten mit Paid Content und eigener Website? Also besteht dort die Angst, Buchverkäufer zu verlieren, oder wird es gerade als Möglichkeit gesehen, vielleicht darüber neue Leser zu gewinnen?
Ja, der Verlag war schon ein bisschen skeptisch, als ich von diesem Plan erzählt habe, und hat vielleicht gedacht, ja, es könnte Leute abhalten, dann Bücher von dir zu kaufen oder so. Aber ich glaube im Gegenteil. Also ich kann damit auch die Bücher promoten. Wenn ich eine Business Class Kolumne schreibe, mache ich ab und zu auch so eine Side Story. Da kann man anklicken und kann Business-Class-Bücher kaufen oder so. Ich glaube nicht, dass sich das konkurrenziert. Ja, es sind elektronische Inhalte, die Buchverlage konkurrenzieren, aber ich glaube nicht meine. Ich glaube, Netflix ist viel gefährlicher für den Buchhandel. Ich glaube, dass wir zusammenarbeiten müssen, und das tun wir. Wir haben uns dann sehr schnell darauf geeinigt, dass wir da, dass ich das zwar selbstständig mache, aber dass wir zusammenarbeiten, dass Sie Einblick haben in auch ein bisschen das Verhalten der User, wie wir heute den Lesern sagen. Wir haben uns da geeinigt. Also ich versorge den Verlag mit den Erkenntnissen, die wir haben durch dieses Experiment, und der Verlag hilft in der Pressearbeit zum Beispiel.
Das ist dann also eine Win-Win-Situation.
Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation.
Können oder wollen Sie schon ein Zwischenfazit ziehen? Wie ist die Performance? Also wird Paid Content von Martin Suter angenommen? Sie haben jetzt auch gerade von einem Experiment gesprochen. Ist das Ganze erstmal auf eine begrenzte Zeit beschränkt?
Also ich habe mir vorgenommen, dass gemeinsam mit Hinderling Volkart, das ist eine sehr erfolgreiche Website-Agentur, wir machen das zusammen. Wir haben gesagt, nach einem Jahr schauen wir mal, wie viel Abonnenten wir in einem Jahr haben. Das ist noch eine bescheidene Zahl, die ich nicht verrate. Aber wir sind jetzt im Schnitt, wenn das so weitergeht, höher als wir sein müssten, um diese Zahl zu erreichen in einem Jahr. Also wir haben jetzt die Zahl schon erhöht und die Zeit ein bisschen verkürzt für den Tag Null, wo wir uns zusammensetzen und sagen, machen wir das weiter oder nicht. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das erreichen. Ich nehme auch an, dass es eine Dynamik gibt. Also je mehr Leute mitmachen, desto mehr werden wir weiter mitmachen. Ich finde, also ich bin schon ein bisschen erstaunt, oder so gesagt, die Zahl, die die Experten gesagt haben, soll ich mal nehmen als Limite, die fand ich niedrig. Die ist jetzt höher geworden, unter anderem, weil ich sie niedrig fand. Was ich sehe, ist, dass die Leute einfach, weil vielleicht der Fehler früh gemacht wurde im Internet, dass alles gratis war, sich einfach daran gewöhnt haben, dass es gratis ist und zwar sagen, ich schmeiß da 5 € in die Parkour ein, wenn ich, oder ich zahle 5 € für die Parkour, oder ich kaufe mir einen Latte Macchiato für 5 oder 6 €, aber sagen dann 5 € für einen Monat, das alles zu lesen, zu hören und zu sehen, ach, das finde ich jetzt, das mache ich vielleicht nicht, oder? Also es gibt diese Hemmschwelle nach wie vor. Dann, jetzt zum Beispiel der Johann Friedrich von Alm, der hätte dieses Problem nicht.
Wohin wird sich die Page entwickeln? Also was ist noch geplant? Wird es Martin Suter oder Almen beispielsweise auch zum Hören in Audioformaten geben? Wohin geht die Reise?
Gut, es gibt schon Ideen. Es ist halt eine Website zu betreiben und sie auch zu designen, das ist eine sehr teure Sache. Wenn man es ein bisschen nicht 0815-mäßig machen will, und das haben wir ja versucht, dass das ein bisschen anders daherkommt, als man es gewohnt ist. Jetzt jede Änderung, Erweiterung, Verbesserung der Website kostet wieder Geld. Also muss man da mal aufpassen und sich da ein bisschen zurückhalten. Aber natürlich haben wir ständig Sachen verbessert. Die Kolumnen, die ich schreibe, die lese ich manchmal auch vor. Also da muss man allerdings abonniert sein. Da steht dann unter dem Titel des Textes steht nur für Abonnenten von Martin Suter vorgelesen. Und dann kann man das auch im Auto hören oder so. Das ist etwas. Wir werden, also ich habe jetzt schon mit Heino Ferch ein Gespräch gemacht, das ist jetzt ein Video, aber nicht ein Action-Video, da sitzen wir an einem Tisch im Tantris in München und sprechen in leider nicht sehr guter Tonqualität miteinander über Almen, über Schauspielerei, über Gott und die Welt. Wir haben vor, jetzt mit Benjamin von Stuckrad-Barre zusammen auch wieder so Gespräche oder kleine Blödeleien zu machen. Ich glaube, das wäre eine schöne Ausdehnung der Sache. Es gibt auf der Website auch eine Rubrik, wo ich alle Romananfänge lese. Von allen meinen Romanen lese ich die erste Seite. Immer dazu mit der auf den Umschlag, auf die Umschlagillustration passenden Krawatte. Farblich, ja. Solche Späße will ich mir schon weiterhin leisten. Also, ich möchte Ihnen ja nicht Konkurrenz machen als Podcaster.
Wir kommen langsam zum Schluss unseres Gesprächs. Ganz spannend in der Vorbereitung fand ich, dass Ihr derzeitiges Website-Projekt eigentlich Ihr zweites Internet-Startup ist, so möchte ich das mal nennen, weil mit Schlusspointe.com haben Sie vor einiger Zeit ein erstes kostenpflichtiges Web-Projekt gestartet.
Gehört immer noch mir, ja.
Was war die Idee dahinter? Also, denn das war ja, soweit ich das weiß, am Ende Ihrer Kolumnenzeit.
Es war am Ende der Kolumnenzeit. Ich hatte da die Kolumne für das Tagesanzeiger-Magazin geschrieben und die war immer sehr gut bezahlt. Ich hatte wirklich einen guten Lohn als Kolumnist. Und die Krise der Printmedien hat sich dann auch gegen mein Honorar gewandt. Dann hat einmal der Chefredakteur gesagt, du, ich bring das nicht mehr durch vor dem Management. Ich kann das nicht mehr bezahlen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich kann nicht Business Class schreiben und eine Kolumne mit diesem Titel haben. Und dann immer weniger verdienen. Ja, genau, Economy bezahlt werden. Ja. Und habe dann gesagt, komm, wir machen das noch 3 Monate und dann höre ich auf. Dann habe ich eine Kolumne geschrieben, die dann auch abgedruckt wurde. So tolerant war dann diese Chefredaktion. Und habe die Kolumne geschrieben und jede Kolumne hatte eine Schlusspointe. Und habe ich die Schlusspointe weggelassen und geschrieben, hier, die Schlusspointe bleibt in Zukunft leider weg aus ökonomischen Gründen. Und dann hatte ich die Idee, was ich natürlich machen könnte, ich könnte die Schlusspointe auf die Webseite machen, auf eine Webseite machen mit Paid Content, dann bezahlt man irgendwas dafür und dann kann man die Schlusspointe
lesen. Und hat das jemand gekauft?
Nein, ich habe das nur, also das Domain gekauft, schlusspointe.com. Habe aber schon zweimal Angebote bekommen von jemandem, der es kaufen wollte. Aber ich habe es nicht verkauft. Es war so eine Idee. Wenn wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch schnell was zu den Twitter-Gerichten sagen.
Gerne, ja, natürlich.
Das hat sich entwickelt ziemlich schnell. Ich habe wirklich begonnen zu twittern im Oktober letztes Jahr erst und habe anstatt nur die 240 Zeichen, habe ich gedacht, ich mache noch eine andere Schwierigkeit, das muss sich immer reimen. Und dann haben immer mehr Leute mitgemacht und da gibt es dann ein paar sehr gute.
Ja, das stimmt, das kann ich sagen, ja.
Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir doch eine Art Sport daraus und nennen das Poesie-Ping-Pong. Und spielen jetzt so Poesie-Ping-Pong-Matches, jeden Tag ein neues. Und das wird gespiegelt auf die Website. Aber das ist dann nicht Paid Content, das ist vor der Paywall. Dann geht das, ist das animiert hin und her. Das macht mir sehr Spaß. Also wir wollen eigentlich, dass es eine spaßige Kolumne bleibt.
Bei so vielen Domains könnten Sie ja auch Domain-Dealer werden.
Ja, ich habe tatsächlich viele, ja. Und ich habe gesehen auch, dass ich habe den Verdacht, ich muss da nochmal schauen, aber eine Domain, die ich habe, ist plötzlich, ich glaube, ich habe die für 12 Euro gekauft und jetzt ist die ungefähr auf 86 im Jahr.
Martin Suter, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Wie digital ist Martin Suter im täglichen Leben unterwegs? Lesen Sie Bücher, noch ganz klassisch? Gehen Sie ins Kino, Theater?
Ja, ins Kino gehe ich eigentlich schon länger nicht mehr, aber nicht wegen Netflix. Ich habe eigentlich immer viel mehr gestreamt. Wir haben hier einen Beamer, da habe ich ja schon eine ziemlich große Leinwand. Das ist vielleicht sollte man in meinem Alter mehr ins Kino gehen, aber ich bin da ganz gerne zu Hause und schaue mir die Filme. Ich lese sehr viel elektronisch, also habe ich, glaube ich, schon erwähnt, ich habe sehr viele Zeitungen abonniert. Ja, ich, das Musik. Ja, wenn man in der Schweiz Musik natürlich auch, klar. Ja, ich bin schon sehr elektronisch unterwegs. Ich schreibe auch seit es Computer gibt, alle meine Bücher auf Computer. Also Textverarbeitungsprogramme aufkamen, das war für mich eine große Erleichterung. Ich hatte schon früher Schreibmaschinen, die so ein kleines Band elektronisch mit der Schrift hatten und man es dann dort korrigieren und ausdrucken kann. Ich war auch ein großer Fan der Korrekturtaste damals auf dem IBM Kugelkopf, weil ich einfach, wenn das korrigiert ist und fehlerhaft, dann hat das diesen Stallgeruch, der macht mich dann weniger streng bei der Beurteilung. Ich habe früher, als das alles noch nicht gab, sondern nur so ein Tippex, manchmal fast fertige Seiten rausgerissen und nochmal getippt, weil es musste für mich schon ein bisschen wie gedruckt ausschauen, um es gut beurteilen zu können. Also schreibe ich deswegen und auch aus anderen praktischen, handwerklichen Gründen schon lange auf Bildschirm. Also ich bin ein digitaler Mann.
Ja. Wir sind am Ende des Gesprächs. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und dass ich hier in Ihrer Küche Gast sein durfte. Danke, Martin Suter.
Ja, danke für den Besuch. Hat Spaß gemacht.
Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören und alle Informationen rund um Martin Suter, seine Website, seinen Twitter-Account und den neuen Almen findet ihr in unseren Shownotes. Bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns eine Mail an freitag@freitagsspitzen.de. Ich wiederhole freitag@freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.